an diesem Palmsonntag. Der König kommt. Das ist ganz sicher. Eines Tages wird der König kommen. Er wird wiederkommen. Das hat er uns versprochen. Das lehrt uns die Bibel. Und um auf diesen Tag, wenn der König kommt, gut vorbereitet zu sein, möchte ich mit uns heute zurückschauen auf einen Tag, als der König kam. Auf den Palmsonntag, als Jesus nach Jerusalem einzog. Unser Predigttext für heute, das habt ihr auf den Gottesdienstblättern schon gesehen, findet sich im Lukas-Evangelium in Kapitel 19. Es sind die Verse 28 bis 40. Wir lesen hier in diesem Text von Jesu triumphalen Einzug nach Jerusalem. Und ich möchte diesen Text mit uns in zwei ganz einfachen Abschnitten betrachten. Die Verse 28 bis 35 zeigen uns, dass Jesus wirklich der Herr aller Dinge ist, dem wir voll und ganz vertrauen können. Und dann werden wir anhand der Verse 36 bis 40 darüber nachdenken, dass Jesus zugleich der demütige König ist, der unsere Anbetung verdient. Und von daher ist es mein Gebet, dass uns dieser Text einfach hilft, Jesus klarer in den Blick zu bekommen, als den Herrn, dem wir voll und ganz vertrauen können, und den König, der unsere Anbetung verdient. Die Verse 28 bis 35 zeigen uns Jesus als den allwissenden Herrn aller Dinge. Ja, wir lesen hier, wie Jesus nach Jerusalem kommt. Damit endet wirklich eine lange Reise, die eine noch längere Reisebeschreibung hat. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, die letzten 10 Kapitel im Lukas-Evangelium beschreiben eine Reise. In Kapitel 9, Vers 51 wird berichtet, wie Jesus diese Reise beginnt. Da heißt es: Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern. Ja? 3 Jahre Dienst liegen hinter ihm, das waren die ersten knapp 9 Kapitel. Und jetzt kommt die Beschreibung dieses Weges nach Jerusalem, beginnend in Kapitel 9, Vers 51. Und hier in Kapitel 19, Vers 28 lesen wir nun: Und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Jetzt ist er fast da. Und er wusste ganz genau, was ihn in Jerusalem erwartet. Das hat er ja schon zu Beginn gesagt, wo es heißt, dass er sagt, die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte. Und das hat er immer wieder wiederholt. Tatsächlich, gerade erst in Kapitel 18, Vers 31, beginnt Vers 31, hatte er den Jüngern noch ein letztes Mal erklärt, was ihn jetzt erwarten würde. Da heißt es: Er nahm aber zu sich die 12 und sprach zu ihnen: Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie werden ihn geißeln und töten, und am dritten Tag wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Lass das mal für einen Moment auf dich wirken. Jesus geht diesen langen Weg, 150 Kilometer, von Galiläa Richtung Süden, nach Judäa in Richtung Jerusalem. Und er weiß ganz genau, dieser lange, anstrengende Weg wird letztendlich dazu führen, dass er getötet werden wird. Das ist das, was er mit Gott dem Vater vor Zeiten geplant hatte. Das ist das, was er selbst hier ankündigt, und das ist das, was auch schon das Alte Testament angekündigt hatte. Jesus ist also auf diesem Weg. Und wir lesen dann, wie er immer näher nach Jerusalem kommt. Ja, ab Vers 29, da heißt es: Und es begab sich, als er nahe von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er 2 Jünger. Also Jesus ist jetzt quasi in den beiden Orten oder in der Nähe der beiden Orte, die vielleicht so die letzten beiden Ortschaften sind, bevor er dann nach Jerusalem kommt. Und während er auf dem Weg dorthin ist, sendet er jetzt die Jünger und sagt, geht hin in das Dorf, das vor uns liegt, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet's los und bringt's her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt, der Herr bedarf seiner. Was für ein seltsamer Auftrag. Hier ist er auf dem Weg mit den Jüngern, die sind jetzt, was weiß ich, wie lange unterwegs schon. Das ist eine lange Strecke. Und sie gehen in Richtung Jerusalem und er sagt, geht schon mal voraus und ich sage euch, was ihr da finden werdet. Und die Jünger haben keine Ahnung, was sagt er da? Und vor allem ist es auch so ein bisschen untypisch, weil normalerweise ist Jesus ja immer derjenige, der für andere sorgt. Seine Standardaufforderung könnte sein, geht hin und gebt. Aber hier sagt er, bringt mir was. Und zwar sollen sie ihm ein Füllen, also ein Eselsfohlen bringen. Sie sollen ihn einfach losbinden und mitnehmen. Und dann sagt er, ja, und wenn da vielleicht jemand ein Problem mit haben könnte, natürlich, dann sagt ihm einfach, der Herr bedarf seiner. Wird schon klappen. Jesus gibt keine Erklärung, wozu er das braucht oder was es damit überhaupt auf sich hat. Einfach nur, ich brauche das halt. Was machen die Jünger? Sagen, Jesus, was hast du denn gefrühstückt? Nein, die gehen einfach los, heißt hier Vers 32. Und ihr Gesandte gingen hin und fanden, wie er es ihnen gesagt hatte. Ist eigentlich erstaunlich, oder? Ohne Wenn und Aber. Woher willst du wissen, was da sein wird? Vor einem Jahr warst du das letzte Mal da. Glaubst du, da steht jetzt immer noch dieser Esel? Das Eselsfüllen war vielleicht noch nie mal geboren damals. Das macht doch keinen Sinn. Aber die Jünger hatten gelernt, Jesus zu vertrauen. Auch dann, wenn das, was er sagt, vielleicht erstmal gar keinen Sinn zu machen scheint. Und tatsächlich finden sie es genau so, wie Jesus es ihnen gesagt hat. Das haben wir ja gelesen. Die Gesandten, die gingen hin und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Das ist alles genau so. Und dann machen sie das, was er ihnen aufgetragen hat. Ja? Als sie aber das Füllen losbanden, ja, da kommt die von Jesus schon angekündigte Frage der Herren. Warum bindet ihr das Füllen los? Und die sagen einfach, was hier ist gesagt, der Herr bedarf sein. Vielleicht kennt ihr diesen Text, und dann ist er sehr bekannt und dann liest man so drüber hinweg, aber es ist mal gut, mal so einen Moment drüber nachzudenken, das ist eigentlich ganz schön schräg alles hier. Ja, erstmal, dass die Jünger das einfach tun und dass der Besitzer des Fohlens einfach sagt, ach so, ja, okay. Wenn der Herr sagt, bedarf, okay, wer auch immer das ist, nimmt's gerne mit. Ja. Mein Fahrrad, wer möchte mein Auto, ja. Und es geschieht einfach alles genauso, wie Jesus es gesagt hat. Ich denke, wir dürfen darüber staunen, dass Jesus sogar ganz offensichtlich der Herr aller Dinge ist. Er weiß einfach, was sie vorfinden würden. Er weiß, was geschehen wird. Er weiß, wie die Sache ausgehen wird. Er hat einfach alles im Griff. Er weiß einfach alles. Und damit geschieht jetzt nicht nur das, was Jesus gerade angekündigt hat, so seltsam das schon ist, sondern tatsächlich erfüllt sich in all dem auch noch das, was schon die Propheten angekündigt haben. Wie er in Kapitel 18, Vers 31 schon gesagt hat. Denn tatsächlich hatte Gott seinen ewigen Plan schon im Alten Testament stückweise eröffnet und durch den Propheten Zacharja, wie wir gerade schon gehört haben, in der Textlesung angekündigt, du Tochter Zion, freu dich, und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Das wird immer erstaunlich. Jesus erfüllt den ewigen Plan Gottes. Den Plan, den er selbst angekündigt hatte und den schon das Alte Testament angekündigt hatte. Alles geschieht genauso. Vielleicht ist das für dich ein bisschen weit weg. Stell dir vor, Nachher kommt jemand, den du kennst, den du schätzt, den du sehr liebevoll, als sehr liebevoll kennst, den du als sehr weise kennst, der schon viele großartige Dinge getan hat, und der kommt zu dir und sagt dir, was du morgen erleben wirst. Er sagt, wenn du morgen aus deiner Haustür rausgehst, wird dein Nachbar an seinem Auto stehen, ja, und dann wird Folgendes geschehen und der wird das sagen und dann sagst du das und dann passiert das. Was würdest du denken? Jetzt stell dir vor, es kommt genauso. Und dann stell dir vor, dass diese sehr liebevolle, sehr weise Person, die dir das gesagt hat, auch noch ein Buch dabei hat und sagt, übrigens, da steht auch alles hier in diesem Buch. Du sagst, wie, ein Buch über die Zukunft? Ja, ja, genau. Kannst du nachlesen, hier Seite 722. Und du denkst, okay, ein bisschen durchgeknallt. Schade eigentlich, war so ein netter Kerl. Und da passiert alles genauso. Du schaust nochmal ins Buch, steigt genauso drin. Würdest du dieser Person in Zukunft vertrauen, wenn sie dir was sagt? Jesus ist diese Person. Die Bibel ist dieses Buch. Ihr Lieben, deswegen können wir Jesus absolut vertrauen. Wir können die Gewissheit haben, dass alles, was er sagt, geschehen wird, weil es immer und immer wieder schon geschehen ist. Es ist uns bezeugt. Und deswegen tun wir gut daran, ihm zu vertrauen, auch wenn er uns Dinge sagt, die uns vielleicht im ersten Moment nicht unbedingt ganz sinnvoll erscheinen. Vielleicht gibt er dir durch sein Wort, durch die Bibel, Aufträge, bei denen du sagst, boah, das fühlt sich gerade nicht so gut an oder ich würde jetzt eigentlich gerne anders machen. Meine Begierden, meine inneren Instinkte sagen mir gerade was anderes. Aber es lohnt sich, sich mal zu fragen, wie gut kennst du die Zukunft? Wie gut weißt du, was am Ende geschehen wird? Kannst du mal versuchen. Einfach mal heute aufschreiben, was du morgen so alles erleben wirst und was für Gespräche du haben wirst, was die anderen sagen, wie du Dinge vorfinden wirst. Dabei wirst du nicht sehr weit mitkommen. Aber da ist einer, der genau das weiß und genau das getan hat. Nicht jedes Detail deines Lebens, aber er weiß alles. Das sehen wir hier. Und ihr Lieben, das darf uns herausfordern. Das darf dich herausfordern. Bist du bereit, auf Gottes Wort zu vertrauen, danach zu handeln? Egal, ob du gerade verstehst, warum es dir diese Dinge so sagt. Siehst du, das ist das, was die Bibel Glauben nennt. Glauben bedeutet, dass wir dem vollkommen Guten und allwissenden Gott wirklich vertrauen. Und deswegen erweist sich Glaube immer in unserem Leben. Wenn ich ihm vertraue, dann tue ich, was er sagt. Dann erkenne ich an, dass mein begrenzter Verstand nicht die letzte Kategorie ist, nach der ich Dinge ordnen muss, sondern dass sein Wort das letzte Wort hat. Hier und an vielen anderen Stellen in der Bibel sehen wir, Jesus ist der allwissende Herr aller Dinge, dem wir absolut vertrauen können. Das ist das Erste, was ich möchte, dass du von heute Nachmittag mitnimmst. Du darfst Jesus vertrauen. Er kennt deine Zukunft, er weiß alle Dinge und er hat dir die wesentlichsten Dinge offenbart. Deswegen lerne immer mehr zu verstehen, was er dir zu sagen hat. Und folge seiner Wegweisung für dein Leben. Bis hin zu dem guten Ziel, das er uns vor Augen malt durch sein Wort. Ab Vers 36 sehen wir dann, wie Jesus nach Jerusalem einzieht und als König angebetet wird. Und dabei offenbart sein Einzug auf dem Eselsfüllen einiges darüber, wie er ist und wer er ist. Ja, zum einen ist dieser Einzug auf einem Esel eine absolute Demutsgeste. Ich meine, wer hat schon mal jemand auf einem Esel reiten sehen? auf einem Esel ist. Füllen, auf dem noch nie jemand gesessen hat. Also ich kann mich so ein bisschen erinnern, es gab mal so in einem Karl-May-Film, gab es mal einen, der ist immer auf dem Esel geritten. Das sah ziemlich blöd aus. Das ist kein pompöser Einzug nach Jerusalem. Der kommt jetzt nicht in einer großen goldenen Kutsche dahergefahren. Der fährt auf einem klapprigen Fahrrad. Er hat einen Platten. Und das zeigt uns, wie Jesus ist. Er legt nicht den großen Wert auf den großen Einzug, nein, er ist, wie er sich selbst beschrieben hatte, gar nicht so lange bevor das geschehen ist, als jemand, der sanftmütig und von Herzen demütig ist. Und doch ist zugleich dieser Einzug auf einem Eselsfüllen auch ein Bild einer königlichen Herrschaft. Tatsächlich lesen wir im ersten Buch Könige in Kapitel 1, wie Salomo einst, der große König Salomo einst, zu seiner Königssalbung geführt wurde, nämlich auf einem Esel. Jesus knüpft hier also an, eine alttestamentliche Begebenheit, in der wir sehen, dass ein König gerade auf einem solchen Tier demütig und doch als Herrscher zum Thron hingeführt wird. Das ist das, was wir erkennen sollen. Hier kommt ein demütiger König. Das ist genau das, was Zacharja gesagt hat. Tatsächlich die Schlachterübersetzung, aus der der Text gerade gelesen wurde, macht das noch deutlicher, als Luther das sagt, wenn es da heißt, siehe, dein König kommt zu dir, weil dann tatsächlich die Rede davon ist, dass er demütig kommt. Bei Luther heißt das nur ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Eigentlich besser aber selbst demütig. So ist Jesus ein demütiger König. Und die Menschen erkennen ihn an als König. Ich lese uns die Verse 36 bis 38. Da heißt es, und als er nun hinzog, bereiteten sie ihre Kleider auf dem Weg. Und als er schon nah am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben, mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Und sprachen, gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Ja, also die Jünger erweisen Jesus die Ehre. Sie bereiten werfen ihre Kleider erst auf den Esel und dann auf den Boden, sodass selbst der Esel noch einigermaßen gepolstert nach Jerusalem reinreiten kann. Und sie erkennen Jesu mächtige Taten an. Sie sagen, das, was er getan hat, das zeigt uns, er ist nicht ein einfacher Mensch. Er ist der König Gottes. Er ist ein mächtiger Gebieter, der Autorität, der Macht hat über alle Dinge. So beten sie ihn an. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich den Text gerade gelesen habe, dass es ganz ähnlich klang wie die Worte, die Jonathan zu Beginn des Gottesdienstes gelesen hat, aus Psalm 118. Da heißt es, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Es gibt hier nur eine kleine Veränderung. Hier sind zwei Worte eingeschoben. Der König. Jesus ist der da kommt im Namen des Herrn. Er ist der König, der da kommt im Namen des Herrn. Und da verkündigt die Menge einen großen Jubel und ruft, Friede. Jetzt nicht auf Erden, das kennen wir auch, sondern Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Das klingt natürlich wunderbar, aber es ist so ungefähr das Gegenteil von dem, was Jesus erwartet, nicht wahr? Jesus erwartet keinen Frieden und keine Ehre. Jesus weiß, was ihn erwartet. Er kommt nach Jerusalem rein und nur einige Tage später wird er verraten werden. Er wird verhaftet werden, er wird gefoltert werden und er wird an einem Holzkreuz brutal hingerichtet werden. Das sieht nun jetzt nicht so zwingend nach Frieden und Ehre aus. Jesus reitet eben tatsächlich nicht zu einer Thronbesteigung. Er wird nicht dadurch verherrlicht, dass er jetzt pompös einen Thron besteigt in einem Palast. Nein, seine Verherrlichung ist eine ganz andere. Eine Verherrlichung, die passt zu einem demütigen König, der kommt, nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, so wie er es angekündigt hat. Nicht dazu kommt Jesus. Er kommt, um sich aufzuopfern, um am Kreuz die Strafe auf sich zu nehmen, die wir verdient hätten, weil wir nicht immer so gelebt haben, wie Gott es will, weil wir Gott so oft nicht vertraut haben, weil wir immer wieder unsere eigenen Wege gehen. Aber Jesus geht diesen Weg für uns, den Weg der Erniedrigung, den Weg eines demütigen Königs, der sich eben nicht auf einen Thron setzt, sondern der an ein Kreuz geht. Und genau so kann Frieden werden. Frieden zwischen dem heiligen und dem vollkommen gerechten Gott und sündigen Menschen wie uns. Jesus macht Frieden, indem er die gerechte Strafe für unsere Schuld auf uns nimmt, auf sich nimmt und uns seine Gerechtigkeit zurechnet, sodass wir mit Gott versöhnt sein können. Das ist das, was Jesus tut. Darum kommt Jesus nach Jerusalem. Die Menschen verstanden das noch nicht, obwohl er es angekündigt hat. Wir haben das in Kapitel 18, Vers 31 und folgende schon gesehen, dass die Jünger das nicht verstehen konnten. Und das ist gut so. Denn jetzt tun sie das, was Jesus gebührt. Dem, der bald verraten und verhaftet und gefoltert und gekreuzigt werden würde, der empfängt hier für einen Moment die Anbetung, die ihm wirklich gebührt. Die Menschen jubeln ihm zu. Aber dann sehen wir in Vers 39, dass dieser Jubel, dass diese Anbetung anderen ein Dorn im Auge ist. Vers 39, und einige der Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Die Pharisäer sind empört. Sie haben genau verstanden, was hier geschieht. Sie verstehen, dass die Menschen Jesus als König anbeten, ja, dass sie ahnen, dass er der verheißene Messias ist. Und für sie ist es okay, Jesus einen guten Meister, einen guten Lehrer zu nennen. So sprechen sie selber einen Meister. Aber auf gar keinen Fall darf es sein, dass er als König, als Messias angebetet wird. Und deswegen sagen sie: Jesus, weis deine Jünger zurecht. Was sagt Jesus? Jesus macht deutlich: Die Anbetung, der Lobpreis ist unaufhaltsam. Er antwortet und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, und sie werden schweigen, einige Tage später, so werden die Steine schreien. Selbst wenn die Menschen aufhören, Gott anzubeten, so betet doch die ganze Schöpfung Gott an. Was Sie hier also sehen, ist, dass sich an Jesus die Geister scheiden. Wir sehen auf der einen Seite die Jünger, die ihm vertrauen, die ihm treu dienen, die ihn ehren, die ihn anbeten. Und wir sehen die Kritiker, denen das alles zu weit geht. Und ganz oft in der Bibel, wenn wir solche Polarisierungen sehen, sind sie da, um uns herauszufordern, uns zu positionieren. Und so möchte ich dich persönlich fragen: Wo stehst du? Was glaubst du, wer Jesus ist? Erkennst du, dass er der allwissende Herr über alle Dinge ist? Der Christus, der König, der gekommen ist, um Gottes perfekten Plan auszuführen. Der gekommen ist, um sein Leben zu geben am Kreuz von Golgatha. Erkennst du das an? Verstehst du, dass es Teil von Gottes gutem Plan war, dass Jesus sterben musste? Kennst du, dass du es verdient gehabt hättest, dort ans Kreuz genagelt zu werden? Und um das deutlich zu sagen: Die Anbetung Jesu lässt sich so nicht stoppen. Man kann Menschen mundtot machen, man kann ihn sogar an ein Kreuz nageln. Er ist am dritten Tage wieder auferstanden. Er hat den Tod und seine Feinde und die Sünde überwunden. Er ist aufgefahren in den Himmel, wo er nun sitzt zur Rechten Gottes. Der Prophet Daniel verkündigte schon viele hundert Jahre, bevor er das geschehen würde, wie dieser Menschensohn, wie Jesus zu Gott im Vater auffahren würde am Tag der Himmelfahrt. Und wir erleben dort, dass die Anbetung einfach weitergeht. Macht, Ehre und Reich wird ihm dort zugesagt, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollen. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende, verkündigte schon damals der Prophet Daniel. Er ist der König aller Könige. Er ist der Herr aller Herren, der uns nun ruft, uns ihm anzuvertrauen und ihn anzubeten. Ich möchte dich fragen, für wen lebst du? Für was lebst du? Was betest du an mit deinem Leben? Mit deinem Portemonnaie? Mit deiner Zeit? Schau, wir himmeln so alle möglichen Menschen an. Wir finden manche Dinge ganz toll. Aber wo gibt es jemanden, der zugleich vollkommen mächtig ist, alles im Griff hat und doch so demütig ist, dass er dir in Liebe dient, bis hin zu seinem eigenen Tod, dem Tod am Kreuz? Das tat nur Jesus. So ist nur Jesus. Ist er dein König? Eines Tages wird Jesus wiederkommen. Damals in Jerusalem kam er demütig auf einem Eselsfüllen. An dem Tag, wenn er wiederkommt, so beschreibt es das Buch der Offenbarung, dass es einen Blick in die Zukunft gibt, in Kapitel 19, wird er wiederkommen auf einem weißen Pferd. Und dann wird er über alle seine Feinde triumphieren und sein ewiges Friedensreich aufrichten. Die Frage ist, wirst du denn dabei sein? Wie stehst du Jesus gegenüber? Gehörst du zu den Menschen, die ihn anbeten, die jubeln und sich freuen, die Sehnsucht danach haben, dass dieser allmächtige und allwissende Herr wiederkommen soll? Sehnst du dich nach diesem Tag? Hörst du auf ihn bis hin zu diesem Tag? Oder bist du wie die Kritiker, die sagen, ja, gut, Meister dürfen wir ihn schon nennen, gute Lehrer, der ja irgendwie gab, seine Moral war mehr oder minder okay. Ich habe ja nichts gegen Jesus. Aber siehst du, diese Haltung zeigt, du hast doch was gegen Jesus. Weil du seinen Anspruch nicht anerkennst, dass er wirklich der König ist. Was gebührt einem König? Gehorsam und Anbetung, oder? Ich möchte dich ermutigen, wenn du dich bisher noch nicht klar positioniert hast, wenn du irgendwie Jesus ganz gut findest, aber noch nicht wirklich gelernt hast, ihm zu vertrauen und unter seiner guten Herrschaft zu leben, dann zögere nicht. Eines Tages wird er kommen. Das ist ganz sicher. Er hat es versprochen und in diesem wunderbaren Buch steht es auch. Und dieses Buch warnt uns, dass wir nicht wissen, wann er kommen wird. Du weißt nicht, wie lange Zeit du noch hast, aber noch ist Gnadenzeit. Noch ist Zeit. Höre seinen Ruf. Vertraue ihm. Wenn du Fragen dazu hast, komm mit Jonathan ins Gespräch oder mit Ben, der hier Musik gemacht hat, oder gerne nach der Predigt, nach dem Gottesdienst mit mir. Diese Gemeinde haben wir hier gegründet, weil wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen, ihm vertrauen lernen und ihn anbeten. Und wir wollen dir dabei helfen, genau das zu tun. Und wenn du zu denen gehörst, die Jesus vertrauen, die ihn kennen, die ihn anbeten, dann ist meine Hoffnung, dass diese Predigt einfach neu deinen Blick schärft auf ihn. Nicht? Auch wir Christen haben jeden Tag die Herausforderung, immer wieder in allen möglichen Situationen zu überlegen, vertraue ich ihm oder vertraue ich meinen Instinkten? Gehe ich den Weg, der mir gerade sinnvoll erscheint? Tue ich das, was mir gerade gut und richtig erscheint? Oder vertraue ich ihm in dem, was er mir sagt? Jesus hat uns gezeigt, er ist vertrauenswürdig. Er weiß genau, was geschehen wird. Er lenkt alle Dinge. Und er ist nicht nur ein interessierter Beobachter oder ein Prophet, der die Dinge ankündigt. Er ist auch der König, dem unsere Anbetung gebührt. Und deswegen ist meine Ermutigung, lasst uns ihm immer mehr vertrauen, sodass wir mehr und mehr tun, was er sagt. Und sodass wir ihn anbeten mit unserem ganzen Leben. Und dafür möchte ich beten zum Schluss.